Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom, und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin. So, willkommen zurück bei Alles legal, Fintech recht kompakt. Ich bin Dana Wondra und ich freue mich, heute wieder gemeinsam mit Frank Möller von Enerton durch die großen Regulierungsfragen zu navigieren. Frank, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
Hallo Dana, schön, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf die Episode.
Ja, in den letzten Folgen haben wir PSD3 und PSR uns angeschaut. Heute geht's um FIDA, die Verordnung zum Zugang zu Finanzdaten, die den echten Weg zum Open Finance ebnen soll. Frank, vielleicht magst du zum Einstieg einfach mal kurz umreißen. Was ist denn FIDA genau und warum ist dieses Regelwerk jetzt für die Finanzbranche so ein Meilenstein?
Also die FIDA steht für Financial Data Access Regulation, wie wir in den letzten Episoden schon diskutiert hatten. Regulation steht für Verordnung. Das heißt, wir haben hier wieder eine EU-Verordnung, die ohne Umsetzungsgesetz in den einzelnen Nationalstaaten mit Inkrafttreten unmittelbar gilt, ohne dass ich eine Umsetzung brauche. Und warum ist es für die Finanzbranche wichtig oder ein Meilenstein in der Tat? Aus meiner Sicht deshalb, weil es der nächste logische Schritt nach Open Banking ist, der ja schon mit der PSD2 kam und der Öffnung der Schnittstellen zu den Banken, zu Zahlungskonten, haben wir jetzt eben die weitere Evolutionsstufe zu Open Finance und wollen eben dadurch die Innovationen im Wettbewerb im Finanzsektor weiter fördern und gleichzeitig natürlich den Verbraucherschutz stärken, weil wie so häufig, wenn wir mehr Wettbewerb, mehr Anbieter haben, weniger Monopole, dann haben wir auch gleichzeitig natürlich einen verbesserten Verbraucherschutz und deswegen haben wir hier mit FIDA die nächste Evolutionsstufe, die jetzt ja Gott sei Dank tatsächlich kommen soll.
Das war jetzt irgendwie vor einem Monat, ne? So ein ziemliches Hin und Her mit FIDA. Ja, nein, doch, ach vielleicht. Warum in Erwägung gezogen, das nicht mit auf die Agenda zu nehmen?
Ja, das war ganz merkwürdig. Ich weiß, in der Tat, das war so vor 4 Wochen, meine ich. Und da gab's ein Gerücht, ich weiß gar nicht, von wem das zuerst kam. Aus der Bitkom, irgendein Verband hat Gerüchte aufgeschnappt, dass die FIDA jetzt doch nicht kommen soll. Die EU hätte das von der Agenda genommen und es war ein Riesenaufschrei in der Branche und so um Gottes Willen, warum denn nicht? Und das ist doch total wichtig. Und dann hat sich aber herausgestellt, entweder, dass es die EU wieder auf die Agenda genommen oder nie von der Agenda genommen hat. Jedenfalls gab es dann, ich glaube, eine Woche später, gab es dann ein großes Aufatmen und dann hieß es, nee, wir mussten nur noch andere Dinge zuvor machen. Und es war ja alles in der Umbruchphase, nachdem Trump dann da angefangen hat, seine Sachen zu machen in den USA. Da war vielleicht ein bisschen Wirbel überall und mussten sich die Leute erstmal wieder eindrängen.
Gab es denn da von allen so einen Aufschrei oder auch von manchen Leuten einen Juhu-Schrei? Es kommt doch nicht.
Ja, es ist ein guter Punkt, ne? Also es ist immer das einen Freude und das anderen Leid. Ich glaube, ich meine zu glauben, dass der Finanzsektor sich insgesamt freut, dass wir jetzt den Weg zum Open Finance gehen. und dass wir da eben eine Erweiterung des Kreises im Geltungsbereich haben von Banken und Zahlungsinstituten, dass wir jetzt eben auch Versicherungen, Wertpapierfirmen, Kryptodienstleister, Ratingagenturen, Finanzinformationsdienstleister, also einfach weitere Player dazukriegen, die eben mit Finanzdaten umgehen können. Aber der Punkt, den du ansprichst, hat natürlich auch immer eine Downside. Immer dann, wenn ich eine Regulierung habe, die bestimmte Standards setzt, muss die ja auch jemand einhalten und umsetzen. Und das sind in der Regel die Incumbents, die die meisten Daten haben und die dann diese Daten eben geordnet zur Verfügung stellen müssen. Und immer dann, wenn ich etwas zur Verfügung stellen muss und wenn ich einen regulatorischen Rahmen einhalten muss, dann ist es natürlich immer mit Kosten verbunden. Und dann ist die Frage Kosten-Nutzen. Sind diejenigen, die die Daten jetzt zur Verfügung stellen müssen, haben die da auch was davon? Oder ist es nur der Verbraucher, der was davon hat? Oder sind es vielleicht nur Drittdienstleister, die was davon haben und damit Geld verdienen? Und ich glaube, so in dem Spannungsfeld bewegt sich dann diese Freude oder eben weniger Freude über Open Finance, aber ich glaube, für den Gesamtmarkt ist das ein ganz erfreulicher Schritt, weil wir eben dadurch weiteren Wettbewerb schaffen. Das ist ja genau das, was wir eigentlich in der EU haben wollen.
Und was kommt da jetzt konkret auf Banken und Drittanbieter zu?
Naja, also was Open Finance anbieten möchte, ist eben, dass der Kunde von eben diesen Finanzinstituten den Dateninhaber auffordern kann. Jetzt muss ich mal ablesen, weil es immer so viele Adjektive, eben unverzüglich, unentgeltlich und kontinuierlich und in Echtzeit eben bestimmte Daten zur Verfügung stellen muss. Das klingt jetzt erstmal einfach, dass ich sage, also ich als Kunde würde gern mein Finanzinstitut anweisen, bestimmte Daten an einen Drittdienstleister weiterzugeben, zum Beispiel an eine Versicherung oder an jemanden Dritten, weil ich da irgendwie eine Versicherung abschließen will und die Daten brauchen. Und wenn ich die über eine Schnittstelle digital weitergeben kann, habe ich da natürlich ein großes Interesse dran, weil mein Geschäftsabschluss dann dadurch vielleicht erleichtert wird. Auf der anderen Seite muss derjenige, nämlich der Dateninhaber, der das eben unverzüglich und unentgeltlich und kontinuierlich machen muss, auch die entsprechenden IT-Systeme dafür schaffen und vorhalten, damit diese Verpflichtung auch eingehalten werden kann. Und das bindet relativ viele Ressourcen, das ist aufwendig, das kostet Geld und es wird ja auch von der Aufsicht überwacht. Und deshalb kommt auf diejenigen, nämlich die Dateninhaber, die auf Anweisung des Kunden diese Daten zur Verfügung stellen müssen, einiges an technischen und finanziellen Aufwand zu. Auch weil sie ja nicht nur die Daten weitergeben müssen, die müssen auch für den Kunden ein sogenanntes Dashboard zur Verfügung stellen, wie auch immer das ausgestaltet sein soll, das dem Kunden ermöglicht, A, zu sehen, wie ist denn der Status der Datenweitergabe, also welche Daten wurden denn an wen weitergegeben und ich muss über dieses Dashboard diese Datenweitergabe auch verwalten können. Und ich bin jetzt selber kein IT-Administrator. Das klingt für mich jetzt aber zunächst mal sehr, sehr aufwendig, da sozusagen dieses Dashboard so sicher zu gestalten, dass da kein Unfug betrieben wird, dass das gegen Angriffe von Dritten gesichert ist und dass ich gewährleisten kann, dass eben die Daten, die da weitergegeben worden sind, die der Kunde dann nicht mehr weitergegeben wissen will, dass die dann auch wieder, dass das sozusagen beendet wird. Und da gibt es ganz viele Verpflichtungen datenschutzrechtlicher Natur, die natürlich auch mit bestimmten Haftungsthemen verbunden sind. Also da kommt schon einiges auf die Player am Markt zu.
Ja, das heißt also mehr Datenzugang, mehr Schnittstellen, aber gleichzeitig soll dann auch alles DSGV-konform bleiben. Also wie du sagst, ne, die Umsetzung scheint da technisch ziemlich anspruchsvoll zu sein, wie irgendwie diese Dashboards und APIs und was nicht alles. Aber schaffen das dann wirklich alle oder riskieren wir hier, dass da kleinere Anbieter dann auch abgehängt werden?
Das ist ein guter Punkt. Schaffen wir das? Der Punkt ist, wenn es in Kraft tritt, gibt es keine andere Wahl. Das war ja schon immer so. Es kommt eine Regulierung. Es war bei der GDPR oder bei der Datenschutzgrundverordnung war es ja auch so. Da war ein Riesenaufschrei. Wie sollen wir das denn alles schaffen? Also klare Antwort, schaffen wir es, müssen schaffen, auch die Kleinen. Die, die es nicht schaffen, verstoßen, wenn sie verpflichtet sind, verstoßen gegen die Verordnung. Und Verstöße gegen Verordnungen haben mehrere Folgen. Ich habe einmal die Aufsicht, die dann möglicherweise aufsichtsrechtliche Maßnahmen, wir hatten es in einer der ersten Folgen schon mal genannt, Sonderprüfungen und so weiter veranlasst. Es gibt Bußgelder, die recht üppig sein können. Also es bleibt nichts anderes übrig, als die Themen umzusetzen. Und da wird es, wie es bei vergangenen Regulierungsvorhaben auch war, da wird es an der einen oder anderen Stelle knirschen. Vielleicht wird es auch an der einen oder anderen Stelle nochmal eine Verlängerung der Übergangsfristen geben, so wie wir es bei der PSD2, wenn du dich erinnerst, 2018 hat es das auch gegeben. Da wäre die PSD2 eigentlich in Kraft getreten und dann gab es aber große, große Probleme bei der starken Kundenauthentifizierung. Und dann gab es da nochmal einen einmaligen Aufschub, ich weiß gar nicht mehr, wie lang das war, bis dann final die RTS in Kraft getreten waren. Und es kann sein, dass es hier auch bei schwierigen IT-infrastrukturellen Themen vielleicht auch nochmal eine längere Übergangsfrist gibt. Aber eine Wahl haben wir keine. Diejenigen, die verpflichtet sind, die sollten das dann auch rechtzeitig umsetzen.
Und gibt es dann Punkte aus deiner Sicht, die da vielleicht auch aktuell noch zu wenig beachtet werden oder zu wenig Beachtung bekommen?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Player in der Branche, also die Incumbents und Drittdienstleister, die wissen schon ganz genau, was jetzt auf die zukommt und was sie vielleicht umsetzen müssen und wollen. Da wird es auch die einzelnen Lobbygruppen geben, die natürlich je nachdem, in welchem Lager sie stehen, in die eine oder in die andere Richtung gehen. Da hat man eingangs schon mal kurz was zu den Kosten gesagt. Ist es wirklich zielführend, dass diejenigen, die den ganzen Aufwand haben, die Daten zur Verfügung stellen müssen, die Infrastruktur bereitstellen müssen, dass die ganzen Kosten tragen, wenn sie gar keinen echten Mehrwert davon haben? Kann man umgekehrt sagen, naja, der echte Mehrwert ist halt, dass das Finanzsystem und damit auch dein eigenes Geschäft erweitert wird, der Wettbewerb vergrößert wird und damit insgesamt allen Playern zugutekommt. Und auf der anderen Seite kann man sagen, ist es fair, dass diejenigen, die sich jetzt da, die auf den Zug aufspringen und diese Daten bekommen, dass die dann nicht zumindest in eng abgegrenzten Einzelfällen eine Vergütung zahlen müssen, die natürlich angemessen sein muss, weil wenn ich natürlich jetzt sage, das kostet so und so viel Geld, dann kann der Mehrwert und der Nutzen für den Drittdienstleister vielleicht schon wieder so gering sein, dass allein die finanzielle Hürde, nämlich eine Entschädigung zu bezahlen oder ein Entgelt zu bezahlen, das ganze Open-Finance-Thema wieder abwirkt. Das wird auch wahrscheinlich nicht so kommen. Aber ich glaube, so in dem Spannungsumfeld bewegen wir uns grob. Aber da werden sicherlich meine Kollegen, der Peter Frey und der Auret Johannes, die sich mit dem Thema FIDA beschäftigen und tief beschäftigen in einer der nächsten Episoden bei euch, sicherlich nochmal den einen oder anderen Punkt aufnehmen und da vielleicht auch nochmal die einzelnen Interessen, die es da gibt bei den Beteiligten in diesem FIDA-Dreieck, nämlich Kunde, Dateninhaber und Datennutzer, dass sie da nochmal einen Deep Dive mit euch machen. Da will ich jetzt nicht vorweggreifen.
Da hast du recht, da kommen noch tiefgehende Folgen, richtig? Und trotzdem, lass uns noch mal einen ganz kleinen, tieferen Blick reinwerfen. Wir sind ja mitten in den Trilogverfahren. Trotzdem, was sind aus deiner Sicht so die spannendsten Punkte in den Verhandlungen und welche Änderungen gegen den ursprünglichen Vorschlag könnten wirklich, was sind so die wirklich spürbaren Auswirkungen?
Also da fehlt mir tatsächlich der Einblick, wie weit da die Verhandlungen sind. Da bin ich auch bei den Verbandsarbeiten gar nicht so tief involviert. Auch da würde ich tatsächlich eher an die Kollegen verweisen. Ich glaube, dass nach meinem Verständnis wird es Nachbesserungen geben bei den technischen Anforderungen. Ich glaube, dass es noch große Diskussionen geben wird, wie sicher die Schnittstellen sein müssen, welchen Umfang das Dashboard haben muss, also nämlich wo ich die Datenweitergabe sehen und verwalten kann, weil es einfach ein riesiger Aufwand ist und möglicherweise auch technisch gar nicht so einfach umzusetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da nochmal Bewegung gibt, in die eine oder in die andere Richtung. Da wird es möglicherweise Kompromisse geben, dass man in der ersten Übergangsphase vielleicht das Dashboard nicht hat oder in einer sehr abgespeckten Form hat, sodass man erstmal testet, wie das überhaupt umsetzbar ist. Und umgekehrt oder sozusagen auf der Gegenseite dazu kann ich mir gut vorstellen, dass der Kostenaspekt nämlich nochmal, dass da auch nochmal Bewegung reinkommt. Weil grundsätzlich sollte es schon so sein, dass die Datenweitergabe unentgeltlich ist. Aber aus den vorhin genannten Gründen kann ich mir vorstellen, dass es da einfach für Fälle, die einen echten Mehraufwand für diejenigen, nämlich die Dateninhaber bringt, dass die da einen angemessenen und aufwandbedingten Entgeltanspruch gegen die Datennutzer haben könnten. Da wird es sicherlich auch nochmal Bewegung geben. Das sind die beiden großen Punkte, glaube ich. Bei allen anderen Themen, ja, da gibt es nochmal das eine oder andere Wording, das angepasst wird, aber ich glaube von der groben Richtung her, dass man den echten großen Schritt Richtung Open Finance geht und den Markt wirklich für weitere Dritte öffnet, da sehe ich jetzt nicht, dass es nochmal einen größeren Einschnitt geben wird.
Ja, und ursprünglich waren 18 Monate für die Umsetzung geplant, richtig?
Ja.
Mittlerweile Fristen bis zu 48 Monaten im Gespräch, je nach Art und Dauer und Rolle am Markt. Wie bewertest du das? Also was wäre aus deiner Sicht so ein sinnvoller Kompromiss, damit FIDA nicht doch zum Papiertiger am Ende verkommt?
Ja, gute Frage. Das zielt genau nochmal auf das ab, was ich gerade gesagt habe, nämlich dass je nachdem, wie hoch der technische Aufwand ist, du musst dir immer so vorstellen, so eine Verordnung, die entsteht ja häufig am Reißbrett. Und das sind nicht immer diejenigen beteiligt, die in der Praxis sozusagen bei den Betroffenen dann in der Verantwortung stehen. Natürlich gibt es dann Expertengremien, die dann auch in der Praxis nochmal nachhören, wie denn eigentlich so eine Umsetzung geht. Aber Fakt ist, dass der EU-Gesetzgeber natürlich nicht in den technischen Details so tief drinsteckt wie diejenigen, die es dann umsetzen müssen. Und deshalb glaube ich, dass die Fristen, bis wann die sozusagen umzusetzen ist, die FIDA, dass die ganz maßgeblich davon abhängen, wie komplex und aufwendig die technische Infrastruktur zur Umsetzung von Open Finance sein wird. Und da wird man einen Kompromiss finden, einerseits zu einer möglichst baldigen Umsetzung, um eben den Schritt von Open Finance so schnell wie möglich zu gewährleisten. Aber auf der anderen Seite auch keinen Papiertiger, wie du es gesagt hast, draus zu machen, weil man etwas verlangt, was faktisch gar nicht geht. Und in dem Spannungsfeld werden die Fristen festgelegt. Und ich glaube, dass es dann, wie es häufig ist in den Verordnungen, zu einem schrittweisen Inkrafttreten kommt, um erstmal am Markt in echt und live zu testen, wie es eigentlich geht.
Ja, danke Frank, erstmal für diesen Einblick. Wie du schon sagst, wir werden uns auch wieder sehr intensiv mit einer mehrteiligen Serie widmen, weil da gibt es natürlich ganz viel zu besprechen. Aber erstmal lieben, lieben Dank an dich für diesen Umriss auf jeden Fall.
Sehr gerne.
Ja, und dann geht's weiter mit unseren nächsten Folgen, dann schon in der nächsten Woche. Und ich freue mich sehr auf euch und auch auf dich, Frank. Und dann, ja, bis zur nächsten Folge von Alles legal, Fintech recht kompakt.